Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Auf ERF Plus.
Um eine arrangierte Ehe geht es in dem historischen Roman Auf der anderen Seite des Sturms. 1882 kehrt die Missionarswitwe Rebecca mit ihren Kindern aus China zurück in die Heimat. Freunde wollen sie mit einem unbekannten Pfarrer verkuppeln. Was aus dieser Beziehung wird, das erfahren Sie hier im Lesezeichen. Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Auf der anderen Seite des Sturms heißt der Debütroman von Gertraud Schöpflin. Er ist im Brunnen Verlag erschienen. Das Buch Auf der anderen Seite des Sturms beginnt mit einer Szene auf See. Die junge Missionarswitwe Rebecca von Sassnitz befindet sich auf einem Segelschiff. Nachdem ihr Mann in China verstorben ist, reist sie mit ihren beiden Kindern, Jakob und Sophie, zurück in die Heimat. Kapitän Pierrot Salmas freundet sich mit dem 7-jährigen Jakob an und sucht auch die Nähe der trauernden Witwe. Als ein heftiger Sturm losbricht, bringt er sie und ihre Kinder in seiner Kajüte in Sicherheit. Er bietet der durchnässten Rebecca heißen Tee mit Schuss an. Benebelt vom Alkohol lässt sie sich von dem charmanten Südländer verführen. Hinterher bereut sie die Geschehnisse und distanziert sich von Pierrot, der weiter um ihr Herz wirbt. Als Rebecca täglich mit Übelkeit zu kämpfen hat, ahnt sie, dass die Liebesnacht Folgen haben könnte. Soll sie sich doch für den temperamentvollen Kapitän entscheiden? Oder einen unbekannten protestantischen Pfarrer heiraten? Freunde von der Berliner Mission wollen die junge Mutter unter die Haube bringen. Missionssekretär Daniel Maser und seine Frau Martha ermutigen Pastor Friedrich Hoffmann, Rebecca zu schreiben. Er ist ebenfalls Witwe und hat 3 Kinder. Rebecca ist unsicher, ob sie den Heiratsantrag des fremden Mannes annehmen soll. Als das Segelschiff am 13. April 1882 in den Hamburger Hafen einläuft, überfallen auch Pfarrer Hoffmann Zweifel, ob er das Wagnis eingehen soll. Doch ein Blick auf die hübsche Rebecca genügt und der Witwer ist Feuer und Flamme. Daniel und Martha Maser machen ihn mit der jungen Frau bekannt. Vor ihnen liegt eine gemeinsame Zugreise ins Berliner Missionshaus. Es liest Mirjam Langenbach.
Rebecca bemühte sich, Schritt zu halten. Bloß nicht zurückblicken, pochte es in ihr. Sonst erstarre ich wie Lots Frau zur Salzsäule. Wochenlang hatte sie sich nach jenem Augenblick gesehnt, an dem sie wieder festen Boden unter den Füßen hätte. Aber nun fühlten sich die ersten Schritte an Land seltsam an. Der Weg zur Hafenbahn war gepflastert, doch es war ihr, als würde sie über einen Acker stolpern. Inständig hatte sie gehofft, die Übelkeit hinter sich zu lassen, die sie auf dem Segelschiff in den letzten Tagen gequält hatte, aber das Ziehen in der Magengrube war ihr über die Landungsbrücke nachgeschlichen. Und nun flimmerte es ihr auch noch vor Augen. Sie ließ die Hand des bockigen Jungen fahren, blieb stehen und setzte die Kleine ab. »Geht es dir nicht gut?« Schwester Martha kramte aus ihrem Täschchen ein Riechfläschchen hervor. »Kind, du bist so blass!« »Ich fühle mich etwas seekrank.« Rebecca zwang sich, harmlos zu lächeln. Der Duft der parfümierten Ammoniaklösung stach ihr in die Nase und zwang sie, tief Luft zu holen. Daniel lachte und bot ihr den Arm an. »Seemänner erkennt man an Land an ihrem torkelnden Gang. Warum soll es dir nach so vielen Wochen an Bord anders gehen?« Sie presste die Lippen zusammen, strich das Kleid vor sich glatt und schielte zu dem schlanken Mann hinüber, der sie mit ihrer Kiste auf der Schulter besorgt musterte. Sie wollte die Kleine wieder hochnehmen. »Warte, ich nehme sie.« Martha zog das Kind an sich. Gelehnt auf den Arm des Missionssekretärs beobachtete Rebecca im Gehen, wie sich die hölzerne Seekiste vor ihr auf breiten Schultern und schwarzen langen Hosenbeinen bewegte. Die Muskeln der Oberarme zeichneten sich unter dem schwarzen Mantel ab. Die Knöchel der großen Hände spannten sich um das Gepäckstück. Diese Finger hatten ihr den Brief geschrieben. Sie erinnerte sich genau daran, wie sie ihn vor fast 4 Monaten kurz vor der Abfahrt am Hafen in Shanghai erhalten hatte. Leere. Nichts als Leere. Rebecca starrte in die großen Tonnen, die vor ihr am Hafen von Shanghai gespült wurden. Eine ganze Reihe Wasserfässer wartete neben dem Landungssteg der Susanna, noch darauf vom fauligen Gestank befreit zu werden, den die letzten Wochen auf See in sie hineingefressen hatten. Der Fuß eines kräftigen Matrosen donnerte gegen ein Fass. Eine Tonne schepperte zu Boden und die Brühe ergoss sich über den Kai. Es roch modrig. Der Seemann schubste einen jungen Chinesen zu Boden, der eine Bürste in der Hand hielt. Der schmächtige Junge mit den schwarzen glatten Haaren kroch hinein und schrubbte. Um die kleine Gruppe der wartenden Passagiere schwirrten die Rufe der chinesischen Hafenarbeiter, die sich mit den harten europäischen Lauten der Schiffsmannschaft vermischten. Rebecca verstand jedes Wort im Sprachengewirr. Jakob schwatzte aufgeregt einen Kauderwelsch von Deutsch und Chinesisch mit den Kindern der Missionare, die gekommen waren, um sie zu verabschieden. Die Jungen spielten Fangen um die Koffer, Kisten und Ballen am Kai. Eine der Missionarstöchter hatte Sophie an der Hand. Seemänner schleppten Teekisten über einen Holzsteg auf das Segelschiff. Für einen Dampfer hatte das Geld nicht gereicht. Immerhin hatte die Missionsleitung für ihre Heimreise einen Segelklipper gefunden. Von diesem Schiffstyp hatte Rebecca gehört, man hätte früher damit Wettrennen ausgetragen. Noch waren die unzähligen weißen Segel an die hölzernen Querbalken gebunden, doch die Susanna sollte in den nächsten Stunden ablegen. Rebecca war es einerlei, wann sie in Hamburg ankommen würde. Niemand wartete auf sie. Außer Ruth vielleicht. Ihre Schwester schlug sich als Gouvernante durch. Bei ihr würde sie nicht unterkommen können. Wo sollte sie nur hin mit den Kindern? Rebecca trat an den gestapelten Fässern vorbei zur Uferkante. Wie eine schwarze Wand stand der wuchtige Rumpf des Klippers vor ihr. Die Ankerkette quoll vorne am Bug aus dem Schiffsrumpf und lenkte ihren Blick ins schlammgelbe Hafenwasser. Ihr Herz wog wie Blei unter dem Gewicht ihrer zerbrochenen Träume und der Ungewissheit, wie es weitergehen sollte. Keiner würde es merken, wenn sie jetzt zwischen dem Gewirr von Kisten, Seilen und Fässern nur einen Schritt vor sich setzen würde. Wenn sie hineinsinken würde in die Ewigkeit, dorthin, wo ihr Mann und ihre erste Tochter schon waren. Rebecca beugte sich über den Abgrund der Hafenkante und sah das schwarze Witwenkleid und die breite Krempe des Strohhuts im Wasser. Zur Fratze verzerrt schaukelte ihr Gesicht im Spiegel des Meeres. Mit diesem Schiff würde ihr alles entrissen werden, was sie je geliebt hatte. Wilhelm, Elisabeth und China. Sie schluchzte, schloss die Augen. In diesem Moment löste sich ein Fass vom Stapel hinter ihr, krachte zu Boden und polterte auf sie zu. Sie schrie auf. Hektische Bewegungen und Rufe am Kai. Ein Schlag und Schmerz. Das Ungetüm riss sie mit nach vorn. Nasse Kälte nahm ihr den Atem. Blitzschnell sogen sich ihre Kleider voll und zogen sie abwärts in die dunkle Tiefe. »Gott, hilf mir!« Mit Armen und Beinen ruderte sie dagegen an. »Ich will leben! Ich muss!« Sie sah Jakob vor ihrem inneren Auge. »Sophie, rette mich!« Sie kämpfte gegen den Sog des Abgrunds. Ihre Lungen begannen zu brennen. Panik ergriff sie. Plötzlich tauchte inmitten von Luftblasen eine Gestalt neben ihr auf. Starke Arme umschlangen sie und stießen sich mit ihr hoch ans Licht. Gierig schnappte sie nach Luft. Mehrere Hände fassten nach ihr und zogen sie unter Geschrei über die harte Reling eines Ruderbootes. »Bringt sie dort hinüber«, rief ihr Retter auf Deutsch, der ihren Körper vom Wasser aus ins Boot drückte. Vor ihren Augen wurde es schwarz. Als sie die Augen aufschlug, beugte sich ein tropfnasser Mann mit dunklen Bartstoppeln über sie. Schwarze Locken klebten ihm bis ins Gesicht. »Sie kommt zu sich.« Der besorgte Ausdruck wich aus seinen braunen Augen. Lächelnd tätschelte er ihr die Wange. »Na, gnädige Frau, das ist ja noch mal gut gegangen.« Sie hörte Jakobs helle Stimme. »Mutter!« Der Junge die zarten Arme um ihren Hals. Dahinter traten die Freunde schreckensbleich heran. Benommen versuchte Rebecca, sich aufzusetzen. Sie spürte, wie ihr seine Hand im Rücken zu Hilfe kam. Das nasse Kleid klebte ihr am Leib. Der Mann, der auf Deutsch die Befehle gab, hob seine trockene blaue Uniformjacke neben sich vom Boden auf und legte sie ihr um die Schultern. »Trauen Sie sich aufzustehen?« Sie nickte und er zog sie auf die Beine. Dem Aussehen nach hätte er auch Spanier sein können. »Ich bin Kapitän Salmas. Sie gehören zu meinen Passagieren nach Hamburg?« »Ja.« Verlegen wischte sie die Tropfen beiseite, die vom Haar übers Gesicht rannen. Er griff in die Seitentasche der Uniformjacke, die an ihren Schultern baumelte, und zog eine Liste hervor. »Frau von Sassnitz.« »Richtig? Sie reisen allein mit zwei Kindern?« Er musterte sie für einen Moment und machte eine einladende Bewegung in Richtung des Schiffs. Auf seinen Wink hin brachten Matrosen ihren Lederkoffer und die Seekiste. »Ist das alles?« Sie unterdrückte nickend ein Zähneklappern. »Ich bringe sie in ihre Kammer. Sie müssen sich umziehen.« Rebecca drehte sich nach ihren Freunden um. Arme streckten sich ihr entgegen und legten sich zum Abschied um sie. Warme Tränen vermischten sich mit den kalten, die von ihrer Stirn tropften. Zitternd zog sie die trockene Kapitänsjacke fester um sich. Mit zitternden Beinen betrat Rebecca den Holzsteg, der zum Segelschiff hochführte. Jakob sprang neugierig voraus, während der Kapitän mit Sophie auf dem Arm folgte. Das Schiffsdeck war in etwa so lang wie der Innenhof ihrer Missionsstation in Shaozhou, aber nur halb so breit. Als sie an den Masten entlang nach oben blickte, drohten ihr die Knie nachzugeben. Dies sollte für die nächsten 3 bis 4 Monate ihr Zuhause sein. Sie fror erbärmlich in der schwachen Wintersonne. »Ihre Kammer«, der Kapitän öffnete unter Deck am Ende der Stiege die Tür zu einer winzigen Kabine. Er hätte auch Zelle sagen können, dachte sie. Sophie tappte neugierig hinein. Die Kammer enthielt 2 schmale Pritschen in einer Koje übereinander, einen aufklappbaren Waschtisch mit einer Schüssel darauf sowie einen an der Wand befestigten Tisch mit einem Hocker davor. »Sie speisen mit den Offizieren und mir sowie den anderen beiden Passagieren im Salon. Dort können sie sich tagsüber aufhalten.« Der Kapitän schob Rebecca sanft hinein. »Ich denke, es ist Ihnen klar, dass Sie als Frau an Deck nichts zu suchen haben.« Sie nickte und setzte sich zitternd vor Kälte und Schauder aufs Bett. »Um Ihren Sohn kümmert sich der Schiffsjunge.« Er setzte Jakob die Kapitänsmütze auf den Kopf und der Junge lachte. »Willkommen an Bord, Frau von Sassnitz. Ich lasse Ihnen warmes Wasser bringen. Wenn ich noch meine Jacke haben könnte.« Mit klammen Fingern schälte sich Rebecca heraus. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kapitän.« Lächelnd und bibbernd zugleich hielt sie ihm die Jacke hin. Auf der Türschwelle drehte sich der Kapitän noch einmal um. »Bevor ich es vergesse, hier ist noch ein Brief für Sie.« Er gab ihr einen Umschlag mit ihrem Namen und der Missionsadresse darauf. »Ein Brief?« Sie nahm ihn mit bebender Hand entgegen. Er salutierte und schloss dann die Tür hinter sich. Rebecca vergaß für einen Moment alle Kälte und Nässe. Wer ihr wohl aus der Heimat schrieb? Eilig öffnete sie den Umschlag. Eine unbekannte Handschrift stach ihr feinsäuberlich entgegen. Ihre Augen weiteten sich, während sie die Zeilen überflog. Dann ließ sie das Schreiben sinken. Der Inhalt wirkte wie die Tonne, die sie überrollt hatte. »Was steht da, Mutter?« Jakob stützte sich neugierig auf ihre Knie. Sie starrte auf die Zeilen. Halblaut las sie das Ende vor. »Darum erwägen Sie bitte auf Ihrer Reise mein Angebot, mit mir in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Bis zu Ihrer Ankunft verbleibe ich in Hoffnung. Hochachtungsvoll, Pastor Friedrich Hoffmann.« Ein Pfiff hallte in der hohen Hamburger Bahnhofshalle. Es ruckte. Zischend rollte der Zug auf den Gleisen an, eingehüllt in eine Wolke aus Dampf. Daniel und Martha Maser lehnten sich aus dem Türfenster des benachbarten Abteils. Rebecca hatte geahnt, dass sie etwas im Schilde führten. Ungern war sie mit dem Fremden allein in das geschlossene Abteil gestiegen, auch wenn die Kinder bei ihnen waren. Jede Kabine des Zugwaggons hatte ihre eigene Außentür. Im Zug selbst gab es keine Verbindung. Der Pastor drehte den Zylinder an der Krempe und lächelte sie erwartungsvoll an. Sie wusste nicht, wohin sie blicken sollte. Die Luft vibrierte von Vorahnung und beklommen zupfte sie auf dem Schoß die Häkelspitzen von Sophies Kleid zurecht. Jakob sprang ans Fenster und drückte seine Nase an die Scheibe. Der Wagen schaukelte sacht und Sophie fielen die Augen zu. Der Mann zog den dunklen Mantel aus, faltete ihn korrekt in der Mitte und legte ihn neben sich. Darunter trug er ein schwarzes Wams, an dem eine Silberkette baumelte. Am Hals blitzten zwei weiße Stoffstreifen gestärkt zwischen dem schwarzen Stehkragen hervor. Ohne Zweifel, vor ihr saß ein protestantischer Pfarrer. Allerdings hätte sie sich den Absender des Briefes anders ausgemalt. Kleiner, dickbäuchig, mit gutmütigem Blick, so wie ihr Vater. Er räusperte sich. »Ich hoffe, Sie hatten eine gute Überfahrt, Frau von Sassnitz.« »Ja.« Sie blickte zu Boden und schluckte. »Das heißt, eher nein.« Sie sah auf. »Ich möchte ehrlich mit Ihnen sein, Pastor Hoffmann.« »Ich schätze Ehrlichkeit.« Wach und durchdringend ruhten seine Augen auf ihr. Sie blickte in ein graues Blau, das sie an das Meer erinnerte, in das sie fast 4 Monate lang geschaut hatte. Tief und schön, aber unberechenbar. »Ich habe mich wie eine Gefangene gefühlt in all den Wochen.« »Und ich habe sie um diese Reise beneidet. Eine Seefahrt stelle ich mir aufregend vor, das Meer vor Augen, den Wind im Haar.« Sie lachte bitter. »Frauen haben an Deck nichts zu suchen. Ich saß meist den ganzen Tag mit Sophie im Salon.« »Aber du hast doch mit dem Kapitän rausgedurft.« Jakob kletterte auf die Bank. »Bitte sei leise und setz dich«, flüsterte sie und versuchte, ihn von der Bank zu bewegen. Sie schielte zu dem Fremden hinüber, der ihren Sohn regungslos betrachtete. »Sie haben wohl jeden Tag an Bord gezählt.« »Ja, jeden. 102 Tage auf 60 Meter Länge und 11 Meter Breite.« Jakob hopste auf seine Füße. »Wir haben einen Sturm gehabt. Da ist Mutter fast gestorben.« »War es so gefährlich?« »Es war nur eine Platzwunde am Kopf«, beschwichtigte sie. »Wir hatten mehrere Stürme, aber Mitte März war es besonders schlimm.« »Der Kapitän hat uns gerettet«, rief der Junge dazwischen. Rebecca schob Jakob mit strengem Blick auf die Bank zurück. »Der Kapitän?« Der Pastor krempelte seine weißen Hemdsärmel in exaktem Abstand hoch. »Dieser muffige, dunkle Kerl auf dem Schiff, als ich ihre Kiste geholt habe.« Sie presste die Lippen zusammen. »Nochmal danke für Ihre Hilfe. Ich bin froh, dass die Reise vorbei ist.« Mit der Hand wischte sie über das Kleid, sodass der Stoff über dem Bauch straff saß. Er kämmte mit den Fingern eine hellbraune Strähne aus der Stirn. Wohlgeordnet von einem Seitenscheitel aus, umrahmte leicht gewelltes Haar sein markantes Gesicht. Sie wollte den Gedanken nicht zulassen. Er sah gut aus. Er glich den Zeichnungen der Männer im Modekatalog, den sie auf dem Schiff im Salon gefunden hatte. Vor allem der Bart entsprach der Mode. Exakt rasierte, schmale Koteletten säumten die Wangenknochen vom Ohr hinab. Ein paar graue Haare lugten an Schläfe und Bart zwischen den hellbraunen hervor. Wie alt er wohl war? Sie wusste nur, dass er Witwer war und Vater von 3 Kindern. »Ihre Kinder, sind die zu Hause?« Ihr fiel keine bessere Frage ein. Aus seiner dunklen Briefmappe zog er eine Fotografie hervor. »Ja, hier, das sind meine 3.« Sie nahm das Bild und schluckte beim Anblick der freudlosen Kindermienen. »Sie haben mir von ihnen geschrieben. Der Große ist sicher Georg.« »Ja, ein gehorsamer Knabe, 11 Jahre alt.« Rebecca legte die Hand auf Jakobs Beine, mit denen er gegen die Holzbank wummerte. »Das ist Helene, sie ist 6.« Sie erschrak über seine Finger, die ihren Handrücken streiften, als er auf das Mädchen deutete. »Und das ist Grete, etwas über 1 Jahr alt.« Er zeigte auf ein kleines Mädchen in weißem Kleid zwischen den beiden und seufzte. »Ihre Mutter ist bei der Geburt gestorben. Es ist schwierig mit ihr. Bald wird uns die 3. Amme verlassen, weil sie wieder niederkommt.« »Das arme Kind.« Rebecca musterte die feinen Züge der Jüngsten. Sie hatte ein eigenwilliges Näschen und krallte sich an den Ärmel ihrer Schwester. »Meine Familie sehen Sie ja. Jakob ist 7, Sophie bald 2. Und Sie?« Rebecca sog die Luft ein. Diese direkte preußische Art, daran war sie nicht mehr gewöhnt nach 7 Jahren China. Dort war man stets höflich und zurückhaltend gewesen. 27, stotterte sie. Er hob eine Augenbraue. »Wollen Sie auch etwas über mich wissen?« Sie zögerte. Die Gegenfrage lag ihr auf der Zunge, aber sie wagte es nicht. Sorgfältig verstaute er derweil die Fotografie im Mantel und faltete ihn wieder exakt in der Mitte. Dann straffte er die Schultern. »Vielleicht wollen Sie wissen, wie hoch meine Einkünfte sind.« »Sagt das denn etwas über Ihren Charakter aus?« Er schmunzelte. »Sie überraschen mich. Sonst ist das Frauen bei einer Eheschließung so wichtig.« Sie schnaubte leise und unterdrückte ein Gähnen. Er wischte über den Hut, als suche er ein Staubkorn. »Ich habe nur eine kleine Pfarrei in der Nähe von Berlin, in Grünheide. Aber ich gebe noch Lateinstunden und schreibe im Namen meines Vaters ab und zu Rezensionen.« Sie winkte ab. »Ich kann Ihnen finanziell nichts bieten, Pastor Hoffmann. In China habe ich alles verschenkt, was wir hatten. Ich habe nur mich, keine Mitgift.« Er schob den Hut zur Seite. »Ich suche eine Frau, die meinen Glauben teilt. Treue und Aufrichtigkeit sind mir mehr wert als alles andere.« Hitze durchwallte sie. Sie atmete tief durch, um ihren Magen zu besänftigen, und strich den Rock glatt. »Ich weiß, was von einer Pfarrfrau erwartet wird. Mein Vater war Pfarrer in Vorpommern. Bruder Daniel hat es mir gesagt. Ich bin aber nicht mehr die Pfarrerstochter vom Land, als die er mich gekannt hat. Seit der Ausreise vor 8 Jahren ist viel passiert.« Tränen traten ihr in die Augen, rasch sah sie zur Seite. Unruhig rutschte er auf der Holzbank hin und her. »In China. Was haben Sie da gemacht?« »Was man eben als Frau so tut. Haushalt, Kinder, Gäste, in der Klinik helfen, in der Missionsschule unterrichten und die Missionsstation leiten, wenn mein Mann auf Reisen war. 2 Jahre waren wir allein damit beschäftigt, sie aufzubauen.« Ihr Blick glitt in die Ferne. Sie sah wieder die grünen Berge von Shantung, roch den Mist der Zugochsen im Hof und hörte den Singsang der chinesischen Stimmen vor der Krankenstation. Um sie herum waren die vertrauten Gesichter mit den mandelförmigen Augen und den dunklen, glatten Haaren. Die alte Liang fegte wie jeden Morgen gebückt mit einem kniehohen Reisigbesen die Terrasse vor dem Missionshaus. Alles war so angeordnet wie bei jeder Missionsstation der Berliner Mission. Rechts die Schule, in der Mitte das Missionshaus, links die Krankenstation. Wie ein Dreigestirn. »Zur Einweihung ist sogar der Mandarin der Provinz Shantung gekommen. Er wollte unbedingt eine Bibel haben.« Rebecca lächelte. »Wilhelm hat mich und die Kinder ihm vorgestellt. Das war sonst nicht üblich.
Der Mandarin hat sogar mit mir gesprochen und wollte ein Foto von uns für seine Frauen. Am Ende hat er mich zu ihnen eingeladen. Das war eine hohe Ehre. Der Waggon schwankte knarrend in eine Kurve. Sophie schreckte weinend auf und holte Rebecca zurück in das hölzerne Abteil, das in Richtung Berlin ratterte.
»Da scheinen Sie ja gut vorbereitet für das Leben in einem Pfarrhaus.«
Der Pastor zupfte mit undurchdringlicher Miene an der Uhrenkette.
Von einer jungen Missionarswitwe aus China und ihrem Neuanfang in der Heimat hören Sie in dieser Woche im Lesezeichen. Mirjam Langenbach liest aus dem Buch »Auf der anderen Seite des Sturms«. Der historische Roman stammt aus der Feder von Gertraud Schöpflin. Er hat rund 400 Seiten, ist im Brunnen Verlag erschienen und kostet 20 Euro. In unserem Online-Shop ist das Buch erhältlich. Einen Link zum Bestellen und diese Sendung zum Nachhören finden Sie auf erf.de/lesezeichen. Rebecca entscheidet sich für die Ehe mit dem preußischen Pastor Friedrich Hoffmann. Aber nach der Liebesnacht mit Kapitän Salmas ist die junge Frau schwanger geworden. Immer wieder versucht sie, Friedrich von der Affäre zu erzählen, doch sie hat nicht den Mut dazu. Als der jähzornige Pastor schließlich davon erfährt, will er sich von Rebecca trennen. Was dann passiert, das verrate ich noch nicht. Das ist eine berührende Geschichte zu hören morgen im Lesezeichen. Wenn Sie mögen, bis dahin. Tschüss, sagt Simone Nickel.